So the human component to the methane cycle continues to rise, and concentrations in the atmosphere don't just continue to rise, but they're rising faster than ever before.
Das war der Wissenschaftler Rob Jackson vom Global Carbon Project der Stanford University. Der kritisiert, dass viele Staaten Unmengen an Methan ausstoßen, obwohl sie sich eigentlich geeinigt hatten, den Ausstoß stark zu reduzieren. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus dem Feld der Klimapolitik, der Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Katharina Schipkowski, Redakteurin der TAZ und spreche heute mit Susanne Schwarz, ebenfalls von der TAZ. Hi Susanne.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 13. September 2024. Und unsere Themen sind heute: Klimaaktivistinnen sind weltweit zunehmend dem Risiko von Repressionen ausgesetzt, bis hin zum Tod. Dann das zweite Thema: die vielen Klimaklagen, die mittlerweile gegen fossile Unternehmen gehen, unter anderem um sie Schadensersatz zahlen zu lassen. Und dann geht es noch um den Methanausstoß, der sich auf einem globalen Höchststand befindet, obwohl sehr viele Staaten quasi genau das Gegenteil versprochen hatten.
Washim Sajjad, José González, María Benedetti Pacifico. Das sind nur drei Namen von 196 Klima- und Umweltaktivistinnen, die im vergangenen Jahr getötet wurden. Die NGO Global Witness listet alle 196 Personen mit Namen auf, unterteilt in Länder, in denen sie gelebt haben und ermordet wurden, und guckt auch auf die Ursachen, warum 85% von ihnen in Lateinamerika und der Karibik umgebracht wurden. Und warum es einfach in einigen Regionen sehr, sehr gefährlich ist, für die Rettung des Planeten einzutreten. Und natürlich weist die NGO auch darauf hin, dass die 196 Fälle nur die bekannt gewordenen sind und es wahrscheinlich in Wirklichkeit mehr sind.
Global Witness macht diese Auswertung jährlich seit 2012, auch weil viele Länder diese Zahlen natürlich nicht erfassen. Also es gibt da wenig offizielle Statistiken. Und häufig sind Regierungen ja sogar selbst in die Repressionen bis hin zu Morden eben an KlimaaktivistInnen verwickelt. Also seit 2012 hat Global Witness 2106 Morde weltweit gezählt, wobei die Regionen ja sehr unterschiedlich betroffen sind. In Lateinamerika und der Karibik ist es am gefährlichsten, sich für den Erhalt von natürlichen Lebensräumen einzusetzen. Und am allerschlimmsten ist es in Kolumbien. Da sind im Jahr 2023 79 AktivistInnen getötet worden. Wobei man vielleicht noch sagen muss, das sind jetzt meistens nicht so klassische so Fridays for Future-Leute oder so, sondern eher KleinbäuerInnen, die sich für ihre Landrechte einsetzen und für ihre Lebensgrundlagen vor Ort. Jedenfalls ist es die höchste absolute Zahl seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2012. Und es zieht sich auch über den gesamten Erfassungszeitraum so. Also in den 11 Jahren der Dokumentation wurden in Kolumbien 461 Menschen getötet, so viele wie in keinem anderen Land.
Global Witness schätzt, dass das organisierte Verbrechen für die Hälfte dieser Morde verantwortlich ist und beschreibt, dass gerade die Regionen im Südwesten Kolumbiens, also in der Pazifikregion und im Inland, ohnehin seit Jahrzehnten unter dem bewaffneten Konflikt zwischen Guerillagruppen, Paramilitärs und der Armee leiden, wo es viel um Kokaanbau und Drogenschmuggel geht und Indigene oder andere Communities oft quasi im Weg sind oder ins Schussfeuer geraten. Fast die Hälfte der weltweit Ermordeten sind Indigene.
Das ist zum Beispiel auch in Mexiko und Honduras so, dass Indigene ganz besonders betroffen sind. Anders sind da die Gegenstände des Aktivismus sozusagen, denn da geht es, wie weltweit auch übrigens, am meisten um das Engagement gegen Bergbau. Und noch andere Bereiche sind zum Beispiel die Abholzung von Wäldern, Fischfang, Landwirtschaft, Straßenbau und der Bau von Wasserkraftwerken und großen Staudämmen, also so großen Infrastrukturprojekten.
In Honduras ist es so, dass die Anzahl der Getöteten pro Einwohner in sogar noch höher ist als in Kolumbien. Das ist die höchste Zahl weltweit. In Honduras geht es oft darum, dass es wenig fruchtbaren Boden für kleine Landwirtschaftsbetriebe gibt, obwohl das Land mit seinem tropischen Klima grundsätzlich sehr fruchtbar ist. Die Rohstoffe und Böden werden aber sehr stark von Konzernen und Privatinvestoren ausgebeutet. Und das kann man, denke ich, auch für die ganze Region sagen. Die Karibikregion, die eben besonders betroffen ist von Repressionen bis hin zu tödlichen Repressionen gegen UmweltschützerInnen, ist extrem fruchtbar und sehr reich an Biodiversität. Und das weckt natürlich Interessen von profitgetriebenen AkteurInnen, die das ausbeuten wollen. Und dazu kommt oft Korruption, die das dann eben auch zulässt, und Diskriminierung und Entrechtung indigener Bevölkerungsgruppen, die diese Gebiete zu verteidigen versuchen. Und natürlich sind diese Regionen eh schon sehr stark vom Klimawandel und Klimazerstörung betroffen. Und die Bevölkerung ist oft arm und dadurch auch sehr vulnerabel.
Was man aber sagen muss, ist, dass es bei weitem nicht stimmt, dass, dass vor allem der globale Süden von Repressionen gegen Klima- und UmweltschützerInnen betroffen ist. Also vielleicht ist ja dieser Eindruck auch hier gerade entstanden. Und also was schon stimmt, ist, dass Morde an KlimaaktivistInnen im globalen Norden eigentlich so gut wie nie vorkommen. Hier in unseren Breitengraden bewegen wir uns, wir bewegen uns schon auf einem anderen Level an Repression natürlich. Aber auch hier wird das Vorgehen gegen gewaltfreie Klimaproteste immer härter. Die Umweltorganisation Climate Rights International hat das untersucht und sie haben Gerichtsakten und Medienberichte und akademische Quellen ausgewertet mit der Fragestellung, wie eben im globalen Norden gegen Klimaprotest vorgegangen wird. Die untersuchten Länder waren da Deutschland, Schweden, Australien, Frankreich, die Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und die USA. Und das Ergebnis war, dass in all diesen Ländern wirklich zunehmend hart gegen AktivistInnen vorgegangen wird, indem unter anderem lange Haftstrafen verhängt werden und sie auch sonst eben mit vielfältigen Repressionen überzogen werden.
Gleichzeitig sind diese Länder aber besonders gut darin, die Freiheit von Protestierenden in anderen Ländern anzumahnen und auf die Einhaltung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu pochen. Aber eben am liebsten bei den anderen. Denn in Deutschland, Großbritannien, Australien, Schweden und den anderen untersuchten Ländern werden laut dem Report Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit immer stärker beschnitten. Eins von mehreren Beispielen, das der Report anführt, ist das Urteil von 4 und 5 Jahren Haft für 2 britische AktivistInnen, die einen Londoner Autobahnring blockiert hatten. Das ist bislang wohl die höchste Strafe, die wegen so einer Aktion in Europa verhängt wurde. Aber natürlich zählen auch die Ermittlungen gegen die letzte Generation als kriminelle Vereinigung oder das Abhören von deren Pressetelefonen zu den zunehmend rigorosen Vorgehen gegen KlimaschützerInnen, genau wie das immer häufigere Verhängen von Präventivhaft, Hausdurchsuchungen und Ähnlichem.
Es geht juristisch weiter bei unserem zweiten Thema, allerdings in einem ganz anderen Sinne. Und zwar müssen sich fossile Konzerne international immer mehr mit Klimaklagen befassen, herumärgern. Also damit, dass beispielsweise AktivistInnen sie wegen der Klimakrise vor Gericht ziehen. Das haben 2 NGOs in einem gemeinsamen Bericht recherchiert, nämlich Zero Carbon Analytics und Oil Change International. Und zwar haben die sich die Gerichtsfälle seit Verabschiedung des Paris-Abkommens angeguckt, also seit 2015. Und seitdem haben sich die Klimaklagen gegen Öl-, Gas- und Kohlekonzerne fast verdreifacht.
Auch jetzt gerade laufen mindestens 86 Gerichtsverfahren, vor allem gegen Ölkonzerne wie BP, ExxonMobil, Shell und Total Energies. Also es geht um die fossile Industrie im engen Sinne, um die Energiewirtschaft. Man könnte natürlich auch noch Autokonzerne oder so dazu rechnen, die ganz eng mit den fossilen Energiekonzernen verbunden sind und die das durch das Verschlafen der Elektromobilität auch fürs Erste bleiben werden. Da gab es ja auch schon Klimaklagen, die das adressiert haben, zum Beispiel in Deutschland gegen VW. Und es gibt auch noch mehr Branchen, die in Frage kämen, also die Banken zum Beispiel, die fossile Energieprojekte finanzieren. Aber sowas ist jetzt hier in der aktuellen Erhebung nicht mitgezählt worden.
Aus Deutschland ist der auf Kohle fokussierte Energiekonzern RWE unter den Unternehmen, gegen die gerade geklagt wird. Auch schon echt lange, also schon ein Jahrzehnt lang ungefähr, klagt ja ein peruanischer Bauer zivilrechtlich gegen RWE. Der argumentiert, dass durch die Klimakrise ein Gletschersee in seiner Nähe anwächst, weil das Eis eben schmilzt, also da reinschmilzt in den See. Und dadurch ist sein Haus überschwemmungsgefährdet. Und jetzt will er, dass RWE sich an den Kosten für einen höheren Damm beteiligt, gemessen an RWEs Anteil an der Klimakrise. Diese Klage wird unterstützt von German Watch, also von einer NGO in Deutschland auch. Und man muss sagen, das ist schon jetzt ein Erfolg, obwohl auch nach Jahren da noch kein Urteil da ist, weil es juristisch echt Neuland ist, was da beschritten wird. Denn bei der Klimakrise ist ja immer dieses große Problem. Es tragen so viele Unternehmen und Menschen dazu bei, zusammen, Und anfangs war da nicht klar, ob das überhaupt funktioniert, dass man da so einen einzelnen Konzern herauspickt und sagt, so, von euch fordern wir jetzt was ein, was ihr schuldig seid. Das Verfeuern der Kohle, das war und ist ja nicht gesetzeswidrig in Deutschland, denn der Kohleausstieg wurde hier ja erst spät eingeleitet. Und dennoch verursacht es natürlich jetzt schon Schäden, wie so ein Konzern wie RWE eben handelt. Genau, und jetzt mittlerweile gab es schon richtig wissenschaftliche Arbeiten dazu, wie man den Anteil von RWE an diesem Risiko für den Bauern wirklich festmachen kann. Und gerichtlich ist da echt auch schon einiges passiert. Also es wurde da schon eine Ortsbegehung angeordnet, damit das Gericht sich ein Bild von dem Risiko machen kann vor Ort und so weiter.
Genau, die wissenschaftliche Entwicklung ist da ein gutes Stichwort, denn das ist eben was, was diese Klagen wahnsinnig voranbringt. Früher hieß es ja immer, man kann ein einzelnes Ereignis, zum Beispiel eine Flut nach extremem Starkregen oder so, nicht auf den Klimawandel zurückführen. Der macht sowas zwar häufiger, das wissen wir, aber welches von den vielen Starkregenereignissen nun wirklich klimawandelgetrieben war und welches auch so stattgefunden hätte, das können wir nicht sagen. Und mittlerweile geht das eben doch ziemlich genau in vielen Fällen. Und damit ist quasi eine Beweiskette möglich, zum Beispiel eben von den Schornsteinen von RWE in Nordrhein-Westfalen zu diesem Gletschersee in Peru. In diesem einen Fall geht es um eine vergleichsweise kleine Summe, um 17.000 Euro. Der Damm kostet natürlich viel mehr, aber RWE soll ja nur so viel dazu beitragen, wie es dem Anteil am Klimawandel entspricht. So als Einzelfall interessiert das einen Konzern wie RWE natürlich überhaupt nicht. Aber wenn das ein Präzedenzfall wird und in Zukunft alle Klimawandelgeschädigten sich ihr Geld von den Energiekonzernen zurückholen, wird das natürlich echt teuer für die. Laut dem aktuellen Report sind allein ExxonMobil, Shell und BP schätzungsweise jeweils für mehr als 1 Billion US-Dollar an Schäden verantwortlich.
Bei 38% der untersuchten Klagen geht es auch genau um die Kompensation von Schäden. Es gibt noch andere Fälle. 12% sollen die Unternehmen dazu zwingen, ihre Emissionen zu senken. Und in 16% der Fälle geht es um den Vorwurf irreführender Werbung. Also wenn diese offenkundig klimaschädlichen Produkte eben irgendwie als klimafreundlich vermarktet werden. Was natürlich auch noch ein großes Feld ist oder wäre, sind die Klimaklagen gegen Staaten. Um die geht es jetzt in dieser Erhebung auch nicht. Und da gab es aber auch schon ganz unterschiedliche, also die Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesregierung zum Beispiel, die dann 2021 zu dem berühmten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geführt hat. Da musste die Große Koalition ihr Klimaschutzgesetz ja verbessern danach, verschärfen und hat es auch gemacht. Sind jetzt wieder einige neue Verfassungsbeschwerden unterwegs von verschiedenen Menschen und Verbänden. Die werden jetzt so dieser Tage nach und nach auch wirklich eingereicht. Die wenden sich wiederum gegen die Reform des Klimaschutzgesetzes der Ampelregierung, die eine Abschwächung ist. Und gerade vor kurzem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz wegen zu wenig Klimaschutz verurteilt. Das war eine Klage des Vereins Klimaseniorinnen. Und da muss man aber sagen, dass es die Schweizer Regierung bisher nicht so wahnsinnig beeindruckt. Die sagt einfach, ja, wir machen da jetzt trotzdem nichts. Und es ist natürlich auch so eine Diskussion, bringt das überhaupt was, dieses viele Klagen, wo viel Kraft und auch Energie und finanzielle Ressourcen auch reinfließen. Und ich würde sagen, da gab es schon solche und aber auch solche Beispiele.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Die Methanemissionen steigen weltweit rapide an, obwohl viele Staaten genau das Gegenteil versprochen haben. Also nochmal kurz einen Schritt zurück. Methan ist ein hochwirksames Treibhausgas. Es wirkt eigentlich stärker als Kohlenstoffdioxid. Zum Glück ist es aber nicht in so großer Menge in der Atmosphäre und es baut sich auch viel schneller wieder ab. Man sagt aber, Methan ist ungefähr für ein Drittel der Erderhitzung seit der Industrialisierung verantwortlich. Also schon wirklich viel. Aber die kurze Verweildauer in der Atmosphäre ist eben auch eine große Chance, denn wenn man den Methanausstoß senkt, erzielt man einen vergleichsweise schnellen Effekt. Genau das passiert aber nicht, wie jetzt eine Studie zeigt.
Genau, die kommt vom Global Carbon Project, einer Initiative der Stanford University. Genau, die verfolgen globale Treibhausgasemissionen, diese WissenschaftlerInnen. Und erschienen ist die aktuelle Studie im Fachmagazin Environmental Research Letters. Und die Konzentration von Methan in der Atmosphäre hat demnach zuletzt den höchsten Wert der letzten 800.000 Jahre erreicht.
Wow.
Und Ja, und es hat vor allem mit menschlichen Aktivitäten zu tun. Also Methan kommt auch so in der Natur vor, aber ja, dieser Anstieg ist eben menschlich getrieben und Methan entsteht da vor allem beim Abbau von Kohle, aber auch bei Öl- und Gasbohrungen. Erdgas ist ja im Prinzip Methan, also das heißt, da besteht entlang der gesamten Nutzungskette sozusagen eine große Gefahr, also auch beim Transport zum Beispiel. Also wenn es da Lecks gibt in Pipelines, dann entweicht einfach Methan in die Atmosphäre. Und das passiert auch. Es ist auch nachgewiesen, dass das passiert. Und oft ist es für Konzerne aber billiger, das einfach in Kauf zu nehmen, obwohl da eigentlich ja ihr Produkt ungenutzt entweicht. Genau, aber also diese Pipelines eben zu überwachen, über tausende Kilometer ja teilweise, und dann Lecks zu reparieren, das wäre halt teurer. Und neben der Energiewirtschaft kommt aber auch viel Methan aus der Landwirtschaft, aus den Mägen von Rindern zum Beispiel, oder auch ja, aus der Zersetzung von organischem Material auf Müllhalden.
Ja, und in den letzten Jahren ist es mit dem Methanausstoß eben in noch größerem Tempo weitergegangen als vorher. Eigentlich gibt es da ja andere Versprechen. Mehr als 150 Staaten haben 2021 auf dem Weltklimagipfel in Glasgow zugesagt, bis zum Ende des Jahrzehnts die Methanemissionen um 30% zu senken. Global Methane Pledge heißt die Initiative. Ja, und das ist eben so eine Länderallianz, wie sie oft am Rande von solchen Klimaverhandlungen vorgestellt werden, die aber völlig unverbindlich sind.
Die gute Nachricht, doch kann man schon sagen, die gute Nachricht. Innerhalb der Europäischen Union wird mit der sogenannten Methanverordnung jetzt einiges eingeführt, das den Methanausstoß in den EU-Staaten zumindest senken dürfte. Also zum Beispiel sollen Energiekonzerne eben gezwungen werden, sich um ihren Methanausstoß ein bisschen zu kümmern. Aber natürlich muss man auch sagen, besser als irgendwelche baulichen Maßnahmen bei Bohrungen oder besser als ein gutes Monitoring der Pipelines, wäre es natürlich noch das Problem bei der Wurzel anzupacken. Also das heißt, Ausstieg aus allen fossilen Energien. Dann entfallen halt auch die Methanemissionen als Kollateralschäden. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne, lasst uns auch gerne Bewertung und Feedback da und ihr könnt uns auch direkt eine Mail schreiben, wenn ihr wollt, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Vielen Dank noch an Judith Maria Bartsch-Fuß und Sebastian Schinzel, die uns die Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.